Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
Wusstet ihr, dass eines unserer liebsten Gewürze aus den Samen einer Orchideenpflanze stammt? Ich habe auch nicht schlecht gestaunt, als ich gelesen habe, dass die echte Vanille oder auch Gewürzvanille eine Orchidee ist. Aus ihren Schoten wird nämlich das leckere Gewürz, die Bourbon-Vanille, gewonnen, die wir in vielen Speisen so gern genießen. Und es gibt noch weit mehr Spannendes über Orchideen zu erfahren, denn es gibt nicht nur die Phalaenopsis, die Schmetterlingsorchidee, die ja zu den meistverkauften Zimmerpflanzen bei uns zählt. Ich möchte heute auch herausfinden, was genau das Faszinierende an Orchideen ist. Warum schmücken wir so gern unsere Wohnung mit diesen Gewächsen? Und wie schafft man es, dass sie Jahr für Jahr üppig blühen? Mit welchen Pflanzen kann man sie im Zimmer gut kombinieren? Alles Fragen, denen ich in dieser Folge nachgehen werde. Ich begrüße euch beim Podcast Grünstadtmenschen von Mein schöner Garten. Und wie gewohnt für euch am Mikro, hört ihr meine Wenigkeit, Carina. Bei den Orchideen gibt es Arten mit ganz verschiedenen Blütenformen. Röhrenblüten, Schlüssellochblüten, Fallenblüten, Pheromonblüten, Alarmstoffblüten. Ich bin bei der Recherche auch auf die Affengesichtorchidee Dracula simis aufmerksam geworden, deren Blüten wie ein putziges Äffchen aussehen. Erstaunlich, was die Natur für extravagante Pflanzen hervorbringt. Und ich bin mir sicher, dass mein heutiger Gast noch weitere skurrile Orchideenarten kennt. Felix Schwarz ist gelernter Zierpflanzengärtner und arbeitet in den Gewächshäusern auf der Blumeninsel Mainau. Hallo Felix und schön, dass du heute dabei bist.
Hallo Carina, ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir und genau auf weitere Informationen für die Zuhörer.
Unbedingt. Felix, mich interessiert natürlich, wie viele Orchideen und welche Arten gibt es in eurer Orchideensammlung auf der Mainau zu bestaunen?
Genau, also wir haben aktuell ungefähr einen Bestand von 800 bis 900 verschiedene Gattungen bei uns in der Sammlung. Ungefähr kann man sagen so 8000 Pflanzen, inklusive aber auch Hybriden. Und das ist nämlich auch der Unterschied zu einem normalen botanischen Garten. Wir haben zwar die Lizenz für einen botanischen Garten, aber es sind eben nicht staatlich. Und dadurch dürfen wir nämlich auch zum Beispiel einige Hybride und Sorten zur Schau stellen, was eben ein normaler botanischer Garten nicht macht, weil der stellt meistens nur die Naturformen zur Schau. Mhm. Da kann ich nämlich auch noch auf die Orchideenschau dann hinweisen, weil wir machen nämlich einmal pro Jahr auf der Insel Mainau eine Orchideenschau, wo dann eben die Besucher eine Vielzahl von Orchideen zu sehen bekommen. Und nächstes Jahr, also 2025, wird die vom 21.03. bis zum 11.05. stattfinden. Also die Besucher sind natürlich herzlich eingeladen, dort mal vorbeizukommen und sich einfach die Vielzahl von den Orchideen anzugucken.
Ah, cool. Und sag mal, in welchen Häusern oder wo muss man denn da hingehen auf der Mainau, um die zu finden, diese Orchideenschau?
Die Orchideenschau selber ist dann im Palmenhaus aufgebaut. Ja. Und das ist eigentlich immer sehr gut beschrieben. Man bekommt auch immer einen Inselplan am Anfang. Und wir machen aber auch relativ viel Werbung dafür. Also in Konstanz selber und aber auch im Internet und auf der Homepage und so weiter. Genau, kann man dann immer ganz gute Informationen darüber finden.
Und die ganz regulären Orchideen, von denen du jetzt vorhin schon so vorgeschwärmt hast, wo muss man da hingehen bei euch?
Die sind tatsächlich nicht immer zugänglich für die Besucher. Und aus dem Grund machen wir eben diese Orchideenschau, die jedes Jahr auch ein anderes Thema beinhaltet. Und also letztes Jahr war es zum Beispiel Flower Power, Peace, Love, Harmony hatten wir da. Die wilden 70er, kann man sagen im Prinzip, haben dann auch uns eben an dieses Thema so ein bisschen langgehangelt. Aus dem Grund machen wir eben diese Orchideenschau, damit die Besucher dann in diesem Zeitraum einfach einen Großteil der Orchideen zu sehen bekommen.
Ja, siehst du, weil ich dachte, vielleicht auch in dem Schmetterlingshaus, dass da auch einige Orchideen rumwachsen da gar nicht.
Das leider nicht, weil das Klima beziehungsweise das teilweise auch manchmal ein bisschen schwer ist mit der Pflege dann im Schmetterlingshaus die Orchideen zu halten. Genau. Und aus dem Grund haben wir dann zwei Gewächshäuser im privaten Bereich im Prinzip von der Mainau, wo dann auch nur für die Gärtner zugänglich ist oder beziehungsweise für die Mitarbeiter. Und genau.
Okay, gut. Sag mal, was begeistert dich eigentlich an Orchideen?
Also ich muss gestehen, ich fand Orchideen früher etwas langweilig. Ich habe auch so von meiner Mutter war das manchmal so ein Ding, irgendwie, dass es eher so ältere Damen zum Geburtstag geschenkt bekommen haben. Und deswegen konnte ich damit früher irgendwie gar nicht so viel richtig anfangen. In meiner Ausbildung im Botanischen Garten Freiburg hatte ich dann so die ersten Berührungspunkte damit. Also auch die klassische halt die Phalaenopsis, die Schmetterlingsorchidee, aber auch schon mit Wandas oder teilweise auch mit Frauenschuhen zu tun. Aber damals war ich noch gar nicht so in dieser Materie drin. Und ich bin jetzt seit einem Jahr hier auf der Insel Mainau angestellt, zuständig fürs Orchideen- und Schmetterlingshaus. Und jetzt wurde mir ehrlich gesagt erst bewusst, was für eine Bandbreite diese Orchideen haben. Es ist wirklich unglaublich, muss ich sagen, weil Orchideen sind zum Beispiel auf allen Kontinenten auf der ganzen Erde verteilt. Also es gibt auf jedem Kontinent Orchideen, die dort wachsen. Das ist richtig cool, genau.
Ja, weil man immer denkt, ne, dass es irgendwie nur Orchideen in den Tropen irgendwie gibt, ne?
Das genau.
Anscheinend ein Trugschluss.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und also ob es jetzt eben, also die Orchideen kommen eben so vielseitig an verschiedenen Orten vor, dass sie zum Beispiel auch auf den Anden auf über 2000 Metern Höhe vorkommen. Aber auch eben in den Tropen, in den Subtropen, in manchen Feuchtgebieten, können aber eben auch auf verschiedenen Gebirge wachsen und so. Und das hat mich ehrlich gesagt sehr fasziniert an den Orchideen, dass sie so vielseitig sind und dass man meistens eher nicht denkt. Und was ich auch echt noch faszinierend finde, muss ich sagen, ist es nach Asteraceae, also nach den Korbblütlern, die größte Familie der Welt. Tatsächlich.
Ach, genau. Das war mir auch nicht so bewusst.
Ja.
Ja. Aber das stimmt schon, also wegen denen, was du gerade meinst mit deiner Mutter und zu Hause mit den Orchideen, weil ich habe auch drei Phalaenopsis bei mir, die habe ich alle geschenkt bekommen. Und das ist halt, ne, das ist so die Orchidee, die man irgendwie immer mit allen Orchideen irgendwie so verbindet. Und aber das ist ja total falsch, ne? Weil wie du sagst, da gibt es noch so ganz, ganz viele andere.
Absolut, genau, ja.
Und sag mal, hast du auch zu Hause mittlerweile auch so eine kleine Orchideenzüchtung irgendwie?
Also ich muss gestehen, ich bin jetzt erst letztens umgezogen nach Konstanz Rhein. Davor hatte ich eine Wohnung etwas außerhalb und da war meine Wohnung überhaupt nicht geeignet dafür, weil ich nämlich nur ein Nordfenster hatte. Und ich meine, klar, Orchideen brauchen teilweise etwas weniger Licht, beziehungsweise nicht diese direkte Sonneneinstrahlung wie andere Pflanzen, aber am Nordfenster kommt halt absolut kein Licht hin und es war auch noch sehr schattig und aus dem Grund konnte ich dann eben keine Orchideen bei mir halten. Aber jetzt in meiner neuen Wohnung habe ich auf jeden Fall vor, meinen Zimmerpflanzenbestand auch mit Orchideen aufzustocken. Genau.
Ach cool, weil ich wollte mich noch fragen, ob du irgendwelche Tipps hast, wie man irgendwie Orchideen noch mit anderen Zimmerpflanzen irgendwie kombinieren kann, weil wenn die nicht blühen, dann sehen die immer so ein bisschen langweilig manchmal aus.
Das stimmt tatsächlich. Allerdings muss man auch dazu sagen, dadurch, dass eben die Phalaenopsis das bekannteste ist, es gibt auch ganz andere Orchideen, die klar, jetzt vielleicht nicht wie andere Blattschmuckpflanzen irgendwie panaschierte Blätter haben, aber auch im Allgemeinen ohne Blüte einfach sehr schön aussehen. Also da komme ich dann nachher auch nochmal darauf zurück. Aber sie sind wirklich sehr, sehr vielseitig im Wuchs und deswegen, wenn man sich dann ein bisschen mit Orchideen auskennt, kann man auch mal vielleicht eine Besonderheit sich holen und die sieht dann auch einfach nochmal irgendwie ein bisschen besser aus am Fenster. Was ich natürlich empfehlen kann, muss ich sagen, was man zu Hause machen kann, ist so ein kleines Terrarium sich zum Beispiel einzurichten. Also, dass man einfach so ein kleines Tropenhaus für zu Hause im Prinzip baut. Mit dann anderen tropischen Pflanzen kann man zum Beispiel reinmachen, ob man dann Philodendron oder Efeutute oder verschiedene tropische Pflanzen reinmacht. Und dann kann man sich eben so ein kleines Terrarium einrichten und unter anderem eben auch das mit dann Orchideen kombinieren. Logischerweise braucht man halt ein Assimilationslicht, also ein Pflanzenlicht, damit die gut wachsen können und die Luftfeuchte halten und so weiter. Aber genau, das ist eigentlich eine ganz schöne Idee, muss ich sagen, was man da machen kann.
Oh, das klingt schon nach einem fortgeschrittenen Hobby, aber irgendwie ganz cool. Also ich kann es mir schon schön vorstellen. Müsste ich noch mal ein bisschen recherchieren irgendwie dazu, aber das klingt vielleicht ganz gut. Ich habe ja mal gehört, also oder anders gesagt, es gab ja mal diesen berühmten Hype um Tulpen, ne? Diese Tulpenmanie so im 16. Jahrhundert, der so um die Welt ging und wo ja Tulpen zu exorbitant hohen Preisen irgendwie gehandelt wurde. Sag mal, gab es sowas Ähnliches auch bei den Orchideen?
Also Orchideen sind schon relativ lange im Geschäft, kann ich vielleicht so sagen. Also die allererste Aufzeichnung, die von der Orchidee bekannt ist, kommt sogar von dem Philosophen Konfuzius circa 500 Jahre vor Christus. Also eben die erste Aufzeichnung ist circa 2500 Jahre alt. Und so im 18., 19. Jahrhundert hat man dann auch angefangen, diese Orchideen aus den Kolonialländern nach Europa zu bringen. Das war allerdings damals noch eine relativ gefährliche Geschichte, weil viele Orchideen in den tropischen Gebieten auf anderen Pflanzen, also epiphytisch wachsen. Und damals hatte man ja logischerweise auch nicht die Ausrüstung dafür, also die Kletterausrüstung. Und da sind auch einige Leute ums Leben tatsächlich gekommen, wenn sie einfach so Orchideen von den hohen Bäumen runterholen wollten. Und damals war das auch noch eine Besonderheit. Also diese Orchideen waren eigentlich dann eher so adligen Familien vorbehalten oder wurden dann eben teilweise in so botanischen Gärten, in so alte botanischen Gärten ausgestellt und so. Aber es war eher nichts für den normalen Mitbürger, kann man im Prinzip sagen, sondern eben eher für die adligen Leute vorbehalten. Was sich aber dann in den letzten 30 Jahren geändert hat, weil man jetzt nämlich über Meristemvermehrung Orchideen klonen kann in einer gewissen Art und Weise. Mhm. Und so ist es jetzt im Prinzip viel leichter geworden, die Orchideen zu vermarkten. Man hat eben nicht mehr dieses große Risiko wie damals, dann in den Tropen diese ganzen Orchideen von den Bäumen runterzuholen und sowas. Genau.
Du hast vorhin schon den Begriff epiphytisch genannt. Das ist vielleicht nicht jedem unserer Hörer so ein geläufiges Wort. Magst du das nochmal kurz erklären?
Gerne, ja. Genau, also epiphytisch bezeichnet im Prinzip Pflanzen, die auf anderen Pflanzen wachsen. Dazu muss ich sagen, es ist kein Schmarotzer. Also man kennt ja zum Beispiel den Mistelzweig im einheimischen Gebiet. Der wächst auch auf anderen Pflanzen, allerdings ist das ein Schmarotzer, weil der zieht nämlich Nährstoffe und Wasser aus dem Baum, wo er drauf sitzt. Das macht jetzt ein Epiphyt nicht. Er benutzt einfach nur den Baum als Halterung, um schön weit in die Höhe zu kommen. Deswegen, genau, da muss man dann immer so ein bisschen unterscheiden, weil manche Leute dann denken, Orchideen oder allgemein Epiphyten sind Schmarotzer, aber das ist in dem Falle nicht. Teilweise ist es sogar eine Symbiose aus den Epiphyten und aus den Bäumen, wo sie drauf sitzen.
Deswegen haben Orchideen dann auch immer diese hässlichen Luftwurzeln, also wie jetzt zum Beispiel, ne, diese Phalaenopsis, die dann auch immer da so rumbaumeln.
Genau, also das ist so ein ganz typisches Ding, ehrlich gesagt, von epiphytischen Orchideen. Dadurch, dass sie jetzt zum Beispiel... Also in den Tropen ist es ja so, dass das Blätterdach immer sehr, sehr voll gewachsen ist. Also in den Tropen schauen die Pflanzen, dass sie immer so schnell wie möglich in die Höhe wachsen, weil da ist nämlich am meisten Sonnenlicht und auch am meisten Wasser kommt da an. Also wenn es da dann anfängt zu regnen, kommt relativ wenig Wasser unten wirklich am Boden an und es kommt weniger als 10% von dem Sonnenlicht auf dem Tropenboden an. Also das meiste Licht wird oben in den obersten Blattkronen abgefangen im Prinzip. Und aus dem Grund haben dann eben Pflanzen diesen epiphytischen Wuchs entwickelt, damit die sich schön weit oben auf anderen Pflanzen ansiedeln können und so dann auch von dem Sonnenlicht profitieren können. Wenn die erst alle am Boden wachsen würden, dann würden die meisten Pflanzen verkümmern und gar nicht wachsen können. Und aus dem Grund sammeln die sich eben oben an. Und dadurch, dass eben auch dieses Sonnenlicht so rar ist, gibt es dann bei einigen epiphytischen Orchideen dann eben zum Beispiel Chlorophyll in den Wurzeln, was bei den meisten Pflanzen nicht der Fall ist, wenn sie terrestrisch wachsen. Also terrestrisch, also terra bedeutet Boden, also auf dem Boden wachsend im Prinzip. Genau, und aus dem Grund haben die eben nochmal Chlorophyll in den Wurzeln ausgebildet, damit die dort dann zum Beispiel noch mehr Photosynthese machen können. Wiederum sind die Wurzeln natürlich auch dafür da, um sich festzuhalten, um halt nicht einfach von dem Baum runterzufallen auf den Boden, was natürlich auch blöd wäre.
Klingt plausibel, so wie du das gerade erklärt hast. Schon ein harter Überlebenskampf auch, ne? Weil die müssen sich da ja auch immer ihren Platz suchen, um irgendwie an Licht ranzukommen. Das stimmt.
Auf jeden Fall. Also das im Dschungel ist es eigentlich echt ein ziemlich starker Überlebenskampf. Es ist auch so, sobald irgendwie jetzt mal so ein Urwaldriese zum Beispiel umfällt, also so ein mehrere 10 Meter hoher Urwaldbaum umfällt und dann schießen die ganzen Pflanzen so schnell wie möglich in die Höhe, weil die einfach die Chance sehen, hey, hier ist eine Lichtschneise, ich muss jetzt gucken, dass ich so schnell wie möglich einfach groß werde und mir den Platz frei nehme, den Platz frei halte, damit ich einfach wieder viel Photosynthese und viel Wasser aufnehmen kann.
Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was heißt eigentlich Orchidee oder wo kommt eigentlich dieser Name Orchidee her?
Also der Name Orchidee, beziehungsweise da komme ich wieder auf den Philosophen Konfuzius zurück. Er hat eben damals die allererste Orchidee benannt und die hat auch den Namen Orchis. Das ist im Prinzip die Mutter aller Orchideen, kann man mehr oder weniger sagen. Also einerseits geht es nach dem Namen, andererseits haben Orchideen nämlich auch bestimmte Merkmale in der Blüte. Zum Beispiel sind die Staubblätter als Säule zusammengewachsen, was relativ untypisch in der Pflanzenwelt ist. Das ist so ein sehr starkes Merkmal, kann man sagen, von den Orchideen. Was noch dazu kommt, die Pollenkörner sind zum Beispiel nicht einzeln, sondern als klebrigen Pollenklumpen zusammengewachsen. Das nennt man auch Pollinien, was darauf hindeutet, dass eigentlich fast alle Orchideen tierisch bestäubt werden und nicht per Wind oder sowas. Ah. Genau, also es gibt ja immer verschiedene Methoden, wie die Pflanzen bestäubt werden. Und bei den Orchideen zum Beispiel ist es dann hauptsächlich tierisch, weil eben diese Pollen nicht einfach per Wind weggetragen werden, sondern da muss wirklich ein Insekt richtig in die Blüte rein, diesen Pollen aufnehmen, zur nächsten Blüte fliegen und dann wieder den Pollen an die nächste Blüte abgeben. Da kann ich zum Beispiel das Beispiel von dem Frauenschuh geben, weil wenn man so das Bild von dem Frauenschuh vor Kopf hat, dann hat er ja immer so einen kleinen Kelch. Hm. Und das ist eigentlich, also die verarschen so ein bisschen die Insekten, ehrlich gesagt. Weil,
was?
Genau, ja, sehr interessant. Weil die, zum Beispiel die Biene, die fliegt dann unten rein und will sich den Pollen mitnehmen. Das Ding ist, die kommt aber oben, wo der Schuh ist, nicht mehr raus, weil der nämlich ganz glatt ist. Und da kommen die dann nicht mehr raus. Ah. Und dann ist aber hinten, am hinteren Schuh im Prinzip, sind so kleine Härchen, wo die Biene dann zum Beispiel hochklettern kann. Und am Ende von dem Tunnel, von den Härchen, klebt dieser Pollensack. Und dann muss die im Prinzip an dem Pollensack vorbeikommen und kommt gar nicht sonst aus der Blüte raus. Und so ist sie gezwungen im Prinzip von der Pflanze, den Pollensack aufzunehmen. Und dann, wenn sie zum nächsten Frauenschuh fliegt, dann findet der gleiche Prozess wieder statt. Und dann wird der andere Pollensack ihm abgegeben und so ist dann die Pflanze bestäubt.
Wie raffiniert, oder? Die Natur, das ist schon brillant.
Sehr, ja. Es ist immer wieder faszinierend, was sie sich alles ausdenkt.
Definitiv. Und du hast jetzt vorhin schon mal gesagt am Anfang, dass es auf allen Kontinenten gibt es Orchideen. Und wie viele Arten, oder gibt es da irgendwie so Zahlen? Wie viele gibt es überhaupt?
Genau, also es gibt ungefähr 30.000 wild wachsende Arten weltweit. Und das ist schon echt eine stolze Zahl, muss man sagen. Man unterzeichnet ja bei den Pflanzen auch immer noch in Gattungen und Arten. Deswegen 30.000 wild wachsende Arten und ungefähr 1.000 verschiedene Gattungen auf allen Kontinenten, außer auf den Polen logischerweise und nicht in der Wüste. Genau, aber sonst ist die eigentlich wirklich überall vertreten, mehr oder weniger. Auch in Deutschland, auch in Europa.
Cool, spannend. Ich habe am Anfang der Folge, habe ich ja kurz mal erzählt, ne, von der Vanille, dass die auch eine Orchideenart ist oder die Gewürzvanille. Und das heißt ja, dass das Orchideen quasi ja eigentlich nicht nur Zierpflanzen sind, sondern ja irgendwie auch Nutzpflanzen. Und gibt's da eigentlich auch noch Arten, also noch weitere Arten, die auch essbar sind?
Auf jeden Fall. Ja, es ist ziemlich interessant, weil die Orchidee auch schon relativ lange eigentlich als Nutzpflanze gehalten wird. Nicht unbedingt jetzt bei uns im einheimischen Grad, aber zum Beispiel im asiatischen Raum wird die Orchidee oft als Medizin verwendet, also mit einer heilenden Wirkung. Das kommt dann immer aber auf die Orchidee drauf an. Es gibt tatsächlich auch berauschende Orchideen, die eine sehr ähnliche Wirkung wie Cannabis haben. Ich verrate jetzt den Namen lieber nicht, weil sonst wird die nämlich bald ausverkauft sein.
Besser ist das, das stimmt. Ein paar Geheimnisse können wir auch behalten, ja.
Genau, und was auch noch sehr interessant ist, muss ich sagen, da bin ich bei meiner Recherche drauf gestoßen, es gibt, das wird sogar auch aus dieser Mutterorchidee gewonnen, aus dieser Orchis, und zwar wird aus den Knollen ein Pulver bzw. ein Mehl hergestellt, das man in der Türkei als Salep bezeichnet. Vielleicht sind das auch manchen Zuhörern bekannt. Salep kann man einerseits als Tee bzw. so als Heißgetränk zu sich nehmen. Andererseits wird aber aus diesem Pulver oder aus diesem Mehl, Salep-Mehl, auch Eis hergestellt. Ein traditionelles Eis, was in der Türkei verkauft wird. Das nennt man Dondurma. Ich hoffe, die Aussprache ist richtig. Und genau, das hat auch schon eine sehr, sehr lange Tradition und wird dort eben auch relativ viel verkauft. Genau. Worüber auch noch Orchideen relativ bekannt sind, sind zum Beispiel Düfte für Parfüme. Mm. Wird auch sehr gerne verwendet, dass in verschiedenen Parfüms verschiedene Düfte von Orchideen immer wieder vorkommen. Genau.
Ja, siehst du, man hat die doch in so vielen Bereichen anscheinend, ne? Was man oftmals vielleicht gar nicht weiß.
Was ich sagen muss, der größte Marktabsatz macht auf jeden Fall die Vanille-Orchidee aus. Also das mit dem Parfüm und auch mit diesem Salep-Mehl-Pulver, das ist eher ein kleinerer Teil, aber für den großen Markt ist eigentlich wirklich die Vanille sehr wichtig.
Ja, wir können jetzt noch mal ein bisschen über die ganz normale Vanille, wollte ich jetzt schon sagen, über die ganz normale Orchidee quatschen, die wir uns immer ins heimische Zimmer irgendwie holen. Und ich komme noch mal auf diese Luftwurzeln zurück, weil und da komme ich gleich mal zu meinem aktuellen Problem. Also ich habe jetzt die eine Phalaenopsis jetzt schon einige Jahre und habe die auch mal umgetopft, ne, so wie man das macht, auch mal in einem größeren Topf. Und aber irgendwie diese Luftwurzeln, das wird im Laufe der Zeit wird das immer mehr und langsam quillt das so oben raus und das sieht irgendwie nicht mehr schön aus. Und ich weiß gar nicht, wie handhabe ich das jetzt?
Ja, also eigentlich muss man froh sein, wenn man viele Wurzeln hat, weil je mehr Wurzeln die Phalaenopsis bildet, desto besser geht's ja auf jeden Fall. Es wird zwar immer nicht so als ästhetisch und schön dargestellt, weil das dann eben immer so aus diesem Topf rausquillt und so weiter, aber an sich sollte man sich eigentlich freuen, wenn die Orchidee viele Wurzeln ausbildet, weil wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann geht's der Orchidee meistens nicht so gut.
Verstehe.
Deswegen eigentlich müsste man darüber froh sein, aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn man jetzt so als Hobbygärtner zu Hause irgendwie sagt, so, ah, irgendwie ist das nicht so mein Fall. Also was ich dazu auf jeden Fall sagen kann, man darf abgetrocknete Wurzeln abschneiden, das ist kein Problem, aber dann müssten die auf jeden Fall auch wirklich tot sein, also nicht, so wenn die noch so ein bisschen braun. Grün sind, genau, so ein bisschen braun und verschrumpelt dann, genau. Darauf muss man aber allerdings achten, dass man immer sehr hygienisch arbeitet, also am besten, wenn man jetzt zum Beispiel eine Schere oder ein Messer benutzt, entweder davor desinfizieren oder man kann es auch abflammen, also mit dem Feuerzeug oder mit dem Gasbrenner oder sowas einfach kurz drüber halten, damit einfach alle Bakterien, Viren, Pilzsporen einfach vernichtet sind, weil sobald man in die Pflanze schneidet, ist halt eine Wunde da und dann ist es auch wieder Eintrittgefahr für verschiedene Bakterien, Krankheiten, Pilzgefahren und sowas. Genau, das kann man auf jeden Fall machen. Und dann ist natürlich auch zu empfehlen, die Orchidee umzutopfen.
Ja, nur da finde ich, ist das Problem, weil, also jetzt im Gartencenter, dann, also die haben immer nur eine bestimmte Größe, diese Orchideentöpfe. Und da bin ich jetzt schon am größten angekommen und deswegen denke ich, okay, jetzt muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen. Und dann habe ich auch schon überlegt, ob man die auch, also könnte man die rein theoretisch auch ins Bad hängen, dass ich die da irgendwie, was weiß ich, über die Badewanne und dann halt ohne dieses Rindenzeug irgendwie, weil die brauchen ja eigentlich keine richtige Erde. Und dann besprühe ich die ab und zu mal. Also was meinst du?
Das wird tatsächlich auch funktionieren. Also vor allem eben mit den epiphytisch wachsenden Orchideen. Es gibt eben auch terrestrische Orchideen, wie zum Beispiel der Frauenschuh. Mit dem kann ich das auf jeden Fall nicht machen, weil der wächst einfach im Boden. Wenn ich den probiere, auf so ein Stück Holz aufzubinden, dann wird das einfach nicht funktionieren, weil das nicht seine natürliche Umgebung im Prinzip ist. Aber mit Phalaenopsis zum Beispiel oder mit Vandas, Dendrobium, Epidendrum, das sind alles epiphytisch wachsende Orchideen, die könnte man sogar tatsächlich einfach auf ein Stück Holz aufbinden. Wir nehmen meistens lustigerweise zum Beispiel Strumpfhosen alte, weil die sind nämlich sehr elastisch.
Ja.
Und die verfaulen nämlich auch nicht.
Cool.
Und bei Draht ist es zum Beispiel manchmal die Gefahr, dass man, wenn man das zu fest zieht, dass es dann halt auch in die Pflanze reinschneidet. Genau, deswegen ist es eigentlich so ein kleiner Tipp, kann man vielleicht sagen, bei epiphytischen Pflanzen einfach so alte Strumpfhosen zu benutzen, die dann in Ringe zu schneiden und dann kann man das eigentlich relativ gut damit festbinden. Und empfehlen würde ich dann einfach so alte Holzstücke, Rindenstücke kann man benutzen. Manchmal hat man auch vielleicht so vom Obstbau irgendwelche so alten Stämme oder sowas. Was ich allerdings auch davor empfehlen würde, dieses Holz einmal richtig zu desinfizieren oder auch abzuflammen, damit wirklich keine Pilzsporen oder Bakterien, Viren, was auch immer, einfach komplett vernichtet sind und nicht irgendwie die Orchideen befallen können. Das Problem ist, oder was heißt das Problem? Es braucht auf jeden Fall mehr Pflege.
Wegen dem Gießen?
Genau.
Oder wie meinst du das, mehr Pflege?
Genau, also vor allem wegen dem Gießen, weil der Vorteil von so einem Topf ist halt, man hat immer so einen Wasserspeicher. Das ist halt jetzt bei einem Stück Holz nicht so gegeben. Das zieht halt nicht so viel Wasser. Und deswegen muss man da halt dann wirklich gucken, wenn ich jetzt so eine Orchidee aufgebunden habe auf ein Stück Holz zum Beispiel, also komplett ohne Rindenmulch oder ein Kokossubstrat, dann braucht die eigentlich jeden Tag, Minimum alle 2 Tage Wasser, also dass sie dann einmal einfach schön mit Wasser besprüht wird oder abgebraust wird und dann können sich nämlich die Wurzeln wieder vollsaugen, die Blätter können das Wasser aufnehmen und sonst, vor allem jetzt im Winter, wenn die Heizungsluft zum Beispiel noch sehr trocken ist, dann kann das relativ schnell nach hinten losgehen. Deswegen, es braucht halt mehr Pflege, aber es sieht natürlich auch schöner aus, weil das einfach so ein bisschen natürlicher ist.
Okay, ja. Das, okay, da muss man mal vielleicht echt mal einfach mal ausprobieren vielleicht, ne? Okay. Aber sonst so das ganz Klassische, wenn ich die jetzt so wie jetzt gewohnt in diesem Topf drinne habe oder diese Orchideentopf und dann, also ich mache halt immer so dieses Tauchbad so alle 1 bis 2 Wochen, ne? Dass die mal so 15 Minuten da so reintauche.
Genau.
So lauwarmes Wasser, weil zu kalt, glaube ich, mögen diese auch nicht, ne?
Absolut nicht, genau. Ja. Am besten eigentlich Zimmertemperatur oder eben so lauwarmes, was man dann einfach aus dem Wasserhahn rauslassen kann. Das ist absolut kein Problem.
Gut, genau. Das habe ich schon mal richtig gemacht. Ja.
Genau. Richtige Pflege.
Und wie ist das dann, jetzt sind wir ja gerade schon so dabei, so mit diesen Blüten, dieser Stängel. Auch da ist es, wenn die verblüht sind, dann sieht auch immer dieser Stängel so ein bisschen traurig aus.
Genau, also das mit dem Blütenstängel kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das sieht einfach dann irgendwann nicht mehr schön aus. Bei einer Phalaenopsis kann man aber sogar eine zweite Blüte herbeiführen. Wenn man zum Beispiel, also man hat diesen Phalaenopsis-Blütenstiel, der dann irgendwann keine Blüten mehr hat, weil die alle abgefallen sind. Und dann kann man aufs 3. bzw. aufs 4. Auge zurückschneiden. Also man sieht an diesem Stängel immer so kleine Punkte oder Markierungen, kann man sagen. Yeah. Und das sind diese schlafenden Augen. Und wenn man dann eben von unten her 3, 4 Augen stehen lässt, dann abschneidet und dann die richtige Pflege auch wieder macht, also mit Düngen, mit Gießen, mit Licht, Temperatur, Standard und so weiter, dann kommt die auch wieder nochmal zur zweiten Blüte, weil viele dann den Blütenstiel komplett wegschneiden, was genau teilweise kontraproduktiv sein kann.
Ja, weil das habe ich jetzt tatsächlich wieder, also ich lasse die immer stehen, diese Stiele. Und jetzt habe ich gerade heute Morgen erst geguckt und dachte, oh, jetzt setzt die schon wieder Knospen an. An diesem, wo man denkt, da kommt doch eigentlich gar nichts mehr.
Und dann machst du die Pflege, würde ich sagen, richtig, weil eben wenn es ihr nicht gut geht oder wenn sie nicht die richtige Pflege hat, dann bildet sie auch keine weiteren Blütentriebe mehr aus.
Und sag mal, kann man eigentlich, wenn sie dann mal jetzt blüht bald, kann man auch diese Blütezeit irgendwie nochmal so verlängern?
Also bei der Phalaenopsis zum Beispiel, wenn man sie etwas kühler stellt, kann man das auf jeden Fall machen. Man muss nur bedenken, dass es eben eine tropische Orchidee ist und die sollte nicht unter 15 Grad kommen. Also das ist auf jeden Fall wichtig, dass man eben, man kann sagen, okay, man zögert die Blüte nochmal ein bisschen heraus, aber also zum Beispiel ins Schlafzimmer stellen, oft ist es ja im Schlafzimmer etwas kühler irgendwie als im Wohnzimmer zum Beispiel und dann könnte man sie da nochmal vorübergehend hinstellen, um das einfach mit der Blüte nochmal herauszuzögern, aber man kann sie jetzt auch nicht immer das ganze Jahr zum Blühen bringen. Also sie haben einfach gewisse Blühzeiten und gewisse Ruhephasen, genau.
Gut, die muss ich auch mal ein bisschen erholen, das stimmt schon.
Genau. Ne?
Da muss man auch ein bisschen nachsichtig sein, ja. Genau. Als Zimmerpflanzengärtner. Und mit den Blüten, da gibt es ja auch irgendwie, ich weiß gar nicht, in welchen Blüten blühen denn so Orchideen?
Es gibt einige Pflanzenfamilien, auch Asteraceae zum Beispiel, die in fast allen Farben blühen und man findet in der Natur auch wirklich eigentlich alle Farbspektren, außer schwarz. Also schwarz gibt es in der Natur nicht. Das wird nicht produziert im Prinzip, außer sehr dunkles Lila und sowas, was dann schon sehr schwarzlich aussieht. Aber genau, so dunkle Schwarz gibt es auf jeden Fall nicht. Aber es gibt wirklich von blau bis zu pink, bis zu hellrosa, dunkelrot, grün, weißlich, gelblich, pink, also es ist wirklich alles gegeben in dieser Orchideenwelt. Dazu muss man sagen, nicht bei allen Gattungen gibt's alle Farben. Also zum Beispiel eine Phalaenopsis, es gibt keine blaue Phalaenopsis. Wandas gibt's in Blau, ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine blaue Phalaenopsis irgendwo sieht, dann weiß man, dass sie auf jeden Fall fake ist, weil die nämlich eingefärbt wurde. Das ist nämlich auch so eine Verkaufsmasche, wo ich mich als Gärtner manchmal ein bisschen, oder was heißt nicht drüber aufrege, aber es ist halt so ein bisschen Kundenverarsche, weil man denkt so, oh mein Gott, das ist voll die krasse, schöne Farbe, irgendwie so Neonblau oder sowas. Und dann sieht man meistens unten, wenn man dem am Blütenstiel entlang geht, so eine kleine Einstichstelle, wo dann eben die Produzenten mit Farbe, zum Beispiel blau eben, dann reinspritzen und dann wird das die Farbe wird dann von den Leitbahnen aufgenommen und dann in der nächsten Blüte eben blüht diese Orchidee, diese Phalaenopsis in der Farbe. Und wenn man die dann zum Beispiel zu Hause weiter kultiviert, dann spritzt man ja logischerweise keine Farbe mehr nach. Und bei der nächsten Blüte ist sie dann weiß.
Ach.
Genau.
Voll gemein. Da denkt man, jetzt ist es doch nur wieder eine weiße, ne? Ja, das ist
voll
gemein.
Genau, deswegen. Und dann wird man am Ende enttäuscht irgendwie und denkt sich, oh, ich habe eine blaue Phalaenopsis und dann wird sie weiß. Und so, ja, genau.
Und dann gibt es auch noch welche mit so gesprenkelten Blüten. Ist das dann auch noch natürlich? Oder hat dann da auch schon wieder der Mensch seine Hände im Spiel gehabt?
Das gibt's tatsächlich auch natürlich, genau. Also es ist natürlich auch vom Menschen so ein bisschen beabsichtigt, kann man sagen, dass der, wenn der jetzt zum Beispiel so eine gesprenkelte Orchidee in der Natur findet, dass er die dann halt logischerweise mit Züchtung und Selektierung vielleicht noch diese Sprenkelung verstärken kann oder auch mit Kreuzungen zum Beispiel, dass ich dann eben sag, ich kreuze diese eine Orchidee, die hat eine schöne intensive Farbe, die andere Orchidee hat eine gesprenkelte Farbe, dann kreuze ich die zusammen und dann habe ich eine schöne, intensive, gesprenkelte Farbe zum Beispiel. Das auf jeden Fall. Aber ein Großteil von den Pflanzen, die man so auf dem Markt sieht, kommen auch großteils in der Natur vor. Genau, ja. Eine große Farbenfreude auf jeden Fall.
Große Farbenfreude. Genau. Und damit sie blüht, muss sie sich ja auch wohlfühlen. Und also, was mögen denn Orchideen in Zimmerkultur überhaupt nicht?
Also, was der absolute Tötungsfaktor ist eigentlich, ist im Winter kalte Zugluft, muss ich sagen. Wenn man jetzt zum Beispiel so eine Orchidee irgendwie, jetzt klassisch einfach mal eine Phalaenopsis zum Beispiel auf der Fensterbank stehen hat und dann macht man jetzt zum Beispiel Stoßlüften zu Hause im Winter und hat einfach mal so 10, 15 Minuten das Fenster auf und das kann sehr, sehr, sehr gefährlich werden für die Pflanze. Vor allem, wenn man dann schon Minusgrade oder um den Frostpunkt ist. Und diese kurze Zeit reicht ehrlich gesagt schon aus, damit die Zellen einen Frostschaden bekommen und dann ist die ganze Orchidee hops. Genau, also da muss man wirklich darauf achten, dass die halt nicht. Also entweder stellt man sie dann weg vom Fenster, solange man lüftet, einfach ein bisschen weiter in den Raum. Oder man sucht sich halt einfach ein anderes nettes Plätzchen für die Orchidee, wo sie sich gut wohlfühlen kann. Was auch sehr empfehlenswert ist, kalkfreies bzw. kalkarmes Wasser zu gießen. Weil die Orchideen mögen, also sie sind einerseits sehr nährstoffarm, auch im Düngen und sowas. Und dadurch, dass sie eben auch auf anderen Pflanzen, also eben auf epiphytisch wachsen, haben die eigentlich auch gar keinen richtigen Kontakt zum Boden und deswegen fehlt denen dieser Kalk im Prinzip oder sie sind sehr anfällig darauf. Deswegen kann man empfehlen, mit Regenwasser zu gießen. Logischerweise, wenn ich jetzt eine Regenwassertonne draußen habe, dann nehme ich mir da nicht Wasser von, das irgendwie 5 Grad kalt ist, gieße damit meine Orchidee, weil dann geht die nämlich auch aufs leider. Und aus dem Grund nehme ich dann zum Beispiel halt eine Kanne Regenwasser von draußen und lasse es dann erstmal ein bisschen in meinem Wohnzimmer stehen oder sowas, dass er halt ein bisschen temperieren kann. Pardon. Und genau, damit kann ich dann zum Beispiel gießen. Was auch möglich wäre, man kann Wasser verschneiden. Das ist dann zum Beispiel, wenn man destilliertes Wasser mit normalem Leitungswasser mischt. So 50-50 kann man ungefähr sagen. Yeah. Weil reines destilliertes Wasser ist auch wieder nicht gut. Das ist ja totes Wasser. Das entzieht ja der Pflanze dann im Prinzip die Salze und die Nährstoffe. Und aus dem Grund muss man es dann halt ein bisschen mischen. Genau.
Gut, wieder was dazugelernt. Jetzt hast du es vorhin nochmal angesprochen, düngen. Ah, das wollte ich mich vorhin auch nochmal fragen. Wie düngt man denn so eine Orchidee richtig?
Genau, also zu empfehlen ist, also wir hatten es ja vorhin schon kurz in dem Gespräch, eben alle 7 bzw. 14 Tage tunken. Und wir empfehlen zwischen April und September alle 14 Tage ein bisschen Orchideendünger in dieses Tunkwasser mit reinzumachen. Es gibt handelsüblichen Orchideendünger, einfach eigentlich in jedem Baumarkt mehr oder weniger, kann man sich den kaufen oder bestimmt auch inzwischen im Internet bestellen einfach. Und darauf muss man aber wirklich achten, dass es Orchideendünger ist und kein herkömmlicher Grünpflanzendünger oder sowas, weil davon geht die Orchidee dann auch kaputt, leider. Weil das einfach viel zu viele Nährstoffe für die Orchidee ist, die kommt da einfach gar nicht drauf klar, weil die eben auch bei den Standorten meistens relativ nährstoffarm lebt. Und wenn ich denen dann einfach so keine Ahnung, relativ krassen Stickstoffdünger zum Beispiel gebe, dann verträgt die das nicht und dann entsteht eine Exosmose und dann zieht der Dünger bzw. das Wasser im Prinzip die Nährstoffe und die Salze aus der Orchidee raus und dann vertrocknet die mehr oder weniger oder verbrennt, kann man sagen, genau. Deswegen immer herkömmlichen Orchideendünger verwenden und da steht dann auch immer die Dosierung drauf, wie viel Tropfen man pro Liter machen muss und so weiter. Und dann nimmt man einfach eben diese Orchidee, tunkt die dann eben für 10, 15 Minuten in das Wasser ein und da mache ich dann einfach den Orchideendünger mit rein, genau.
Na, siehste. Dann habe ich das immer. Dann hatte ich bisher wahrscheinlich immer viel Glück, weil ich habe tatsächlich immer so den ganz normalen so einen Blumendünger, den einfach immer nur so ganz dünn. Also und ich mache das aber auch nicht so oft irgendwie. Mhm. Aber bis jetzt hat sie es überlebt.
Ja gut, eben. Gut. Und sie hat ja auch schon Loyal Blüten geschoben, weil es von dem her ganz schlecht geht.
Ja, aber manchmal mal so das Ausprobieren irgendwie.
Nee, auf jeden Fall. Ich meine, das ist auch Gärtnern, einfach viel ausprobieren, ehrlich gesagt. Also man muss einfach viel Erfahrung auch sammeln und vielleicht findet man auch im privaten Bereich dann eine bessere Lösung natürlich. Aber um halt den Zuhörern oder auch unseren Kunden dementsprechend halt Tipps zu geben, empfehlen wir einfach das immer, genau.
Weil da ist natürlich komplett richtig.
Genau, da passiert einfach am wenigsten und dann ist man auf der sicheren Seite.
Ja. Jetzt hoffen wir natürlich mal, dass in den meisten Fällen geht es ja den Orchideen eigentlich immer irgendwie prächtig. Und ich finde auch durch dieses dicke Laub, man hat auch immer das Gefühl, geht da überhaupt irgendwie ne Viechzeug oder irgendwelche Krankheiten dran. Aber es gibt ja doch so ein paar Schädlinge und Krankheiten, die dann doch mal Orchideen befallen können. Welche sind das denn?
Leider ja. Da sind wir bei den Orchideen auch nicht ganz verschont. Also, ein sehr beliebter Schädling ist auf jeden Fall Läuse, beziehungsweise im Allgemeinen Wollläuse. Mhm. Man hat aber leider auch relativ oft Probleme mit Spinnmilben. Das kommt aber dann auch drauf an, wenn die Heizung bzw. die trockene Luft einfach in einem Zimmer zum Beispiel sehr hoch ist. Also Spinnmilben werden einfach durch trockene und warme Luft begünstigt und man kann dagegen wirken, zum Beispiel wenn man halt eben eine kältere Temperatur fährt und die Luftfeuchtigkeit etwas erhöht oder die Pflanze dann zum Beispiel mit Wasser besprüht, dann muss man halt nicht den ganzen Raum mit einer höheren Luftfeuchtigkeit machen, das ist dann wieder Schimmelgefahr und so weiter. Aber genau, das wäre zum Beispiel eine Idee. Was natürlich auch so eine Gefahr ist, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, dass Pilze, Bakterien und Viren auch reinkommen können. Und deswegen ist es bei Orchideen halt relativ wichtig, dass man schon so gut wie möglich steril arbeitet. Dass man dann eben einfach nicht die Werkzeuge, die jetzt davor irgendwie einen morschen Baum geschnitten haben zum Beispiel, damit ich da dann auch meine Orchidee damit schneide irgendwie. Und deswegen muss ich den halt abflammen oder desinfizieren. Genau.
Und du hast ja vorhin schon mal, als wir über die Vermehrung von Orchideen mal schon mal so grob gesprochen haben mit diesem Meristem, was du irgendwie hattest. Und das haben wir vielleicht auch manche Hobbygärtner an ihren Zimmerpflanzen zu Hause oder an, ich habe das auch in der einen Orchidee, ich weiß gar nicht, was das für eine Art ist, aber die macht dann auch so diese Kindel, ne, dass sie so selber so kleine Ableger bilden. Mhm. Kann ich die dann auch irgendwann abschneiden?
Das funktioniert tatsächlich, genau. Also wenn die Kindel groß genug sind oder also beziehungsweise wenn die Kindel genügend Wurzeln gebildet haben, kann man vielleicht sagen, weil die Kindel, die bilden dann nämlich an der Mutterpflanze schon so kleine Würzelchen aus. Mhm. Und dann, ich würde mal sagen, wenn die Orchidee ungefähr so 3-4 Blattpaare rausgeschoben hat und so eine Handvoll kleine Würzelchen gebildet hat, dann kann man die im Prinzip von der Mutterpflanze abschneiden. Und das ist auch wichtig, dass man die abschneidet, weil man kann es so ein bisschen als Nabelschnur vielleicht sehen, wie bei uns Menschen irgendwie. Und irgendwann muss ja auch das Kind von der Nabelschnur getrennt werden, weil die Mutter sonst es gar nicht mehr ernähren kann. Und so ist es im Prinzip mit der Pflanze auch mehr oder weniger. Die muss dann irgendwann gekappt werden, damit das Kindel sich dann von alleine ernähren kann und dann eingetopft werden kann. Sonst wird nämlich die Mutterpflanze auch irgendwann sterben, weil die ja noch eine zweite komplette Pflanze mitversorgen muss. Genau, und aus dem Grund kann man das auf jeden Fall so vermehren. Teilweise kann man aber auch eben durch, wenn man die Bulben teilt zum Beispiel, Orchideen vermehren. Aber man kann jetzt nicht in dem klassischen Sinne, wie zum Beispiel bei manchen Gehölzen oder sowas, einfach Stecklinge schneiden. Das geht halt leider nicht. Und dann einfach zum Beispiel eben von der Phalaenopsis, ich schneide so ein Blatt ab, stecke das ins Wasser und erwarte, dass dann da Wurzeln kommen. Das wird einfach nicht funktionieren.
Gut, ja, aber auch das hat man vielleicht auch schon mal probiert, ne? Je nachdem.
Genau, klar, ja. Auf jeden Fall.
Ja. Und kann man eigentlich auch Orchideen, Also aus Samen heranziehen?
Also im Privaten funktioniert das nicht. Das ist,
nee, ist sehr speziell.
Genau, das ist eigentlich unmöglich, muss ich auch sagen, weil im Naturstandort geht der Samen nämlich eine Symbiose mit einem Pilz ein.
Was?
Und
okay.
Genau. Und also beziehungsweise nochmal einen kurzen Seitensprung. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass die meisten beziehungsweise fast alle Orchideen über Tiere bestäubt werden. Mhm. Allerdings verteilen die Samen sich über den Wind. Also die sind meistens so fein, dass ich bin auch immer wieder faszinierend, wenn bei uns im Orchideenhaus eine Orchidee blüht, dann eine Samenkapsel bildet und ich komme dann an diese Samenkapsel und das ist wie feine Staubkörner. Also die sind wirklich mini klein, mikroskopisch klein und das ist wirklich wie feiner Staub und wenn man da einmal dagegen schlägt, ist es so, als ob einfach dieses vom Wind die ganzen Samen mitgetragen werden. Und so findet es dann eben auch in der Natur statt. Dann platzt diese Samenkapsel auf. Der Wind trägt dies dann in die höheren Baumlagen und dann wird das irgendwann zum Beispiel sammelt sich in der Astgabel an und dann bildet sich da ein Pilz, das ist eben eine Symbiose, bildet sich ein Pilz um diesen Samen und das ist dann ein bisschen wie so ein Schutz für den Samen, kann man sagen, damit da auch keine anderen Bakterien oder schädliche Pilze reinkommen und dann daraus kann erst dieser Samen keimen. Es ist zwar auch möglich, im Labor Orchideen keimen zu lassen, aber da wird es dann unter extrem sterilen Bedingungen gehalten. Also das ist dann meistens in so kleinen Gläschen, da ist dann so ein Nährgewebe drin, was diesen Pilz im Prinzip so ein bisschen nachstellt, damit der Orchideensamen im Prinzip einfach schon was zum Starten hat. Und diese Gläschen, die werden dann nur beim Bestücken im Prinzip aufgemacht, alles steril gehalten und sobald die Samen dann drin sind mit dem Nährgewebe, wird es geschlossen und dann, bis die Orchideen groß genug sind, auch nicht mehr geöffnet. Genau, und deswegen muss man das einhalten einfach, damit da halt keine schädlichen Pilze oder Bakterien oder Viren reinkommen. Genau, aber zu Hause funktioniert das leider eher nicht.
Ja, nee, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich habe das auch noch nie gesehen, dass irgendwie, aber wie du auch schon erklärt hast, ne, mit den Insekten oder dass die irgendwie auch dieses Bestäuben, das fehlt ja irgendwie auch zu Hause, ne? Das
genau.
Bietet man ihnen ja gar nicht. Sag mal, welche Orchideenarten würdest du so, so einsteigern, also so jetzt so Gärtnern oder so Hobbygärtnern irgendwie empfehlen, die jetzt so anfangen wollen, so die jetzt vielleicht auf den Geschmack gekommen sind und jetzt denken so, boah, jetzt vielleicht doch nur eine Phalaenopsis, ist das zu banal?
Also die Phalaenopsis ist tatsächlich die beste Orchideen-Einsteigerpflanze, kann man sagen, weil sie verzeiht auch einem relativ viel. Also wenn man sich jetzt so an die einfach an die normale Pflege ein bisschen hält, dass eben die Temperatur stimmt, das mit dem Wässern, mit dem Düngern und so weiter. Wenn das passt, dann geht's der Phalaenopsis eigentlich auch relativ gut. Man muss eben einfach gucken, dass sie es nicht zu kalt bekommt, genügend Wasser, genügend Licht, aber auch nicht zu wenig Licht logischerweise. Und dann, wenn es mit der aber ganz gut läuft, kann man sich auch schon auf andere Orchideenarten und Gattungen eigentlich spezialisieren. Das Gute ist, wir leben jetzt in einer Zeit vom Internet und man kann so viel inzwischen übers Internet über Orchideen rausfinden. Also das Wichtige ist einfach, man muss immer wissen, wie die Orchidee heißt. Also auch beim Einkauf zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Orchidee kaufe und da ist kein Etikett oder kein Schild dabei, um später nachzugucken, wie denn die Pflege ist, dann hat man halt doch nicht so gute Chancen einfach dafür, kann man sagen. Deswegen, das ist einfach das Wichtigste, immer zu wissen, was für eine Orchidee ich habe. Und dann gebe ich einfach den Namen ein, Gattung, Art und den Sortennamen. Und dann finde ich inzwischen echt wirklich richtig, richtig viele Tipps und Tricks und Pflegeanleitungen zu den verschiedenen Orchideen. Genau.
Kannst du noch so ein paar Arten nennen, die man jetzt so den Zimmerpflanzengärtnern empfehlen können, die jetzt schon über die Phalaenopsis hinaus sind und jetzt sagen, boah, jetzt brauchen wir mal so eine neue Herausforderung.
Auf jeden Fall. Also was ich empfehlen kann, sind die Dendrobien, also die Gattung Dendrobium, Cymbidium, Cattleya, Epidendrum und der Frauenschuh, also Paphiopedilum. Was ich noch dazu sagen muss, Kreuzungen und Hybriden sind auch noch mal einfacher zu halten als Naturformen zum Beispiel, weil die oft halt auch eben schon so gezüchtet sind, dass sie eher in dem Zimmerklima klarkommen. Weil die Naturformen, die sind ja logischerweise dann an den Naturstandort gewöhnt, also mit der Luftfeuchtigkeit, mit der Temperatur. Dann manche Orchideen brauchen auch eine Ruhephase über den Winter zum Beispiel, dass sie dann einfach alle Blätter verlieren und dann einfach nicht mehr so viel gegossen werden zum Beispiel. Und da ist es dann schon einfacher, mit Hybriden bzw. mit Züchtungen einfach zu arbeiten, weil die eben schon so ein bisschen an dieses Zimmerklima eher gewöhnt sind. Und genau, aber das sind auf jeden Fall so ein paar Gattungen, denen ich also erfahrenen Zimmerpflanzengärtnern empfehlen kann.
Sehr gut.
Und wie gesagt, da gibt es auch inzwischen einige Informationen im Internet, was man rausfinden kann.
Und worauf sollte man denn beim Kauf achten, wenn ich jetzt irgendwie ins Gartencenter oder auch zum Floristen irgendwie gehe und sehe da jetzt was und denke so, boah, die will ich jetzt mitnehmen. Mhm. Was hast du da irgendwie noch einen Tipp?
Also auf jeden Fall, also dass die Pflanze vital ist, dass sie grün und schön aussieht. Wenn man einen Einblick in die Wurzeln hat, dann, also genau, dass die Wurzeln auch einfach satt und grün und nicht so faulig oder sowas sind, weil das hat man ja auch manchmal, wenn man irgendwie so eine Pflanze im Topf sieht und denkt, ah, an sich sieht sie eigentlich schön aus, aber die Wurzeln sehen nicht mehr so gut aus. Darauf sollte man auf jeden Fall achten. Genau, dass sie im Allgemeinen einfach vital dasteht. Wenn man jetzt zum Beispiel auch eine blühende Orchidee kauft, kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass man nicht eine voll aufgeblühte Orchidee kauft. Weil wenn zum Beispiel, also ich habe jetzt eine Phalaenopsis oder ein Dendrobium und dann sehe ich, dass da noch so ein paar Knospen dran sind, die aber noch zu sind, dann habe ich natürlich auch länger was von der. Wenn ich jetzt eine Orchidee kaufe, deren Blüten schon alle geöffnet sind, dann geht es auch schneller, dass sie halt wieder verblüht. Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man jetzt als Geschenk oder auch für sich selber irgendwie eine Orchidee, eine blühende Orchidee kauft, dass man einfach guckt, dass da noch ein paar Knospen mit dran sind, weil dann habe ich einfach länger was von der Blüte. Und und eben, was halt auch mega wichtig ist, einfach gucken beim Kauf, dass ein Schild und eine kurze Beschreibung mit dabei ist. Weil wenn ich schon beim Kauf eben nicht weiß, was für eine Orchidee das ist, dann kann ich auch danach das ganze Internet durchforsten und werde meine Orchidee nicht finden. Genau, da muss man einfach immer drauf gucken, dass die gut beschriftet und genau gut ausgeschrieben sind.
Ja. Das ist richtig, auch der Hinweis mit den Wurzeln. Und ich finde, da ist man oftmals immer so zögerlich, weil man guckt die sich immer so an, aber dass man sie auch mal raushebt, das meinst du ja damit, ne? Sich auch, dass man traut, weil da denkt man immer gleich, oh Gott, hoffentlich guckt jetzt keiner, ne? Was tut sie da?
Nee, absolut. Und ich meine, die Leute, die es dann machen, die kennen sich dann meistens aus eben und dann kommt, glaube ich, gar kein komischer oder eigentlich meistens kein komischer Blick, weil dann man dann weiß, okay, die Person kennt sich damit aus und die schaut auch einfach danach, dass es meiner Pflanze, die ich kaufen will, einfach gut geht.
Das stimmt.
Und nach Schädlingen kann man vielleicht auch noch gucken, kam mir gerade der Gedanke. Also ich wäre natürlich schade, wenn ich jetzt schon einige Orchideen oder allgemein Zimmerpflanzen zu Hause habe und dann kaufe ich mir eine Orchidee, die halt jetzt voll mit Wolläusen zum Beispiel ist und ich sehe das am Anfang nicht, nehme die mit nach Hause und dann habe ich halt ja einmal im Prinzip schön den Schädling in mein Zimmer verteilt. Deswegen auch immer mal wieder nicht nur so von oben auf den Blättern gucken, sondern auch mal gerne die Blätter so ein bisschen anheben und gucken, ob sich da irgendwas so zwischen den Blattachseln oder sowas versteckt hat, weil da sitzen nämlich ganz gerne die Schädlinge. Ja.
Genau, die freuen sich sonst, wenn sie dann zu Hause alles befallen können, das stimmt.
Genau.
Das ist richtig. Und sag mal so preislich, also ich meine so eine Phalaenopsis, die ist ja noch so irgendwie im Rahmen, aber da gibt es schon, also je exquisiter oder außergewöhnlicher die Blüte, desto teurer wird die dann wahrscheinlich auch, oder?
Ja, also genau, im Prinzip kann ich so sagen, die meisten Hybriden oder die gezüchteten Orchideen, die sind im Großteil schon günstiger. Die Naturformen, bei denen wird es dann eben nochmal ein bisschen teurer. Die meisten Naturformen, die sind eben auch schon unter dem Artenschutzgesetz. Also die dürfen gar nicht mehr aus dem Naturstandort entnommen werden. Und aus dem Grund vermehren die dann halt zum Beispiel Gärtnereien, damit die dann halt aber im Markt halt zur Verfügung stehen. Genau, die sind teilweise dann noch ein bisschen teurer. Frauenschuhe im Allgemeinen sind auch etwas teurer. Es gibt allerdings auch, genau, also einer der teuersten Orchideen, die ja auf den Markt kamen, wo wir uns eben auch schon unterhalten hatten, ist eben diese Shenzhen-Nocke-Orchidee. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ehrlich gesagt, die für 250.000 Euro auf dem Markt ist und in China, ich glaube, für 1,6 Millionen Yen eben dort versteigert wurde. Und diese Orchidee, die wurde ja komplett im Labor entwickelt, dauert 4 bis 5 Jahre, bis sie überhaupt zur Blüte kommt. Und ich hatte jetzt auch noch nachgelesen, dass sie sogar essbar sein soll, dass sie wohl sehr einen Echt? Sehr guten Geschmack hat. Ja.
Aber wer isst die, wenn man so viel Geld dafür bezahlt? Oder ist das schon wie absurd?
Das frage ich mich vielleicht auch. Aber also die ist damit echt wirklich eine der teuersten Pflanzen der Welt. Ich hatte mich dann nämlich auch noch informiert. Also neben dieser Shenzhen-Orchidee gibt es dann zum Beispiel noch die, also was relativ bekannt ist, zum Beispiel der Safran-Krokus. Der ist ja sehr teuer, also Safran wird ja teilweise mit Gold aufgewogen. Dann gibt es aber noch zum Beispiel die Rothschild-Orchidee, die auch für mehrere hunderttausend Euro auf dem Markt ist. Mhm. Oder auch zum Beispiel die David Austinson-Juliette-Rose. Die wurde auch im Labor entwickelt und ist auch, ich glaube, für irgendwie 1 Million US-Dollar oder sowas auf dem Markt verkauft worden. Also es gibt einige sehr, sehr teure Pflanzen, ja, wo man sich dann aber vielleicht wiederum denkt, ob das vielleicht wirklich nötig ist. Und eine Pflanze ist es noch zu erwähnen, die Königin der Nacht. Die Pflanze ist sogar mehr oder weniger unbezahlbar, weil man schafft es nicht, diese Pflanze nicht am Naturstandort zu kultivieren. Und die Königin der Nacht, die blüht im bestimmten Zyklus nur in der Nacht. Also man kann sie auch wirklich nur in der Nacht bestaunen, ist dann vor den Morgenstunden dann schon wieder verblüht. Und man schafft es nicht, das ist ein übrigens ein epiphytisch wachsender Kaktus, die Königin der Nacht, wo die Pflanze herkommt. Und man schafft es nicht, diese Pflanze irgendwo anders zu kultivieren. Das geht einfach nicht. Und deswegen ist diese Pflanze so unbezahlbar im Prinzip. Und man kann sie eigentlich nur im Naturstandort angucken.
Krass, krass. Und ja. Ist das denn aber bei den Orchideen, also gibt es auch so eine ganz, ganz seltene Orchideenart?
Eigentlich kann man sagen, dass fast alle Naturformen selten sind. Also wie ich schon erwähnt hatte, stehen die meisten Naturformen von den Orchideen eben auch auf der bedrohten Pflanzenschutzliste, weswegen die halt nicht mehr aus den Naturstandorten entnommen werden dürfen, was auch sehr gut ist. Was halt auch noch dazu kommt, ehrlich gesagt, durch die Abholzung von Regenwäldern, durch die Zerstörung von den Ökosystemen, eben Plantagenbau für Ölpalmen, also ob es jetzt im asiatischen Raum oder im Amazonas ist, wird einfach der Lebensraum, das normale Ökosystem für die Orchideen, aber also nicht nur für die Orchideen, das ist ja auch für die Tiere, für den ganzen Lebensraum dort extrem wichtig. Und deswegen ist es eigentlich so schade, dass es immer mehr abnimmt. Ich meine, klar, einerseits kann man natürlich sagen, die Vermarktung ist so ein Ding. Es wird auch viel im Schwarzmarkt gehandelt. Das ist keine Frage, dass halt so Pflanzenjäger dann halt illegal diese Pflanzen aus der Natur entnehmen, obwohl man die eigentlich nicht mitnehmen darf. Aber genau, deswegen kann man eigentlich sagen, alle Orchideen im Naturstandort sind eigentlich mehr oder weniger vom Aussterben bedroht und deswegen auch relativ selten. Ja. Leider, ja.
Jetzt haben wir schon von der teuersten Orchidee gesprochen und weil Superlative, die bleiben ja irgendwie immer so leicht irgendwie im Gedächtnis. Ich habe nämlich auch noch hier von dieser Tiger-Orchidee gelesen. Mhm. Die hält nämlich irgendwie so einen Größenrekord, weil ihre Stämme, also ich habe sie gar nicht genau nachgeschaut, wie die aussieht, aber die müssen wohl auch irgendwie mehrere Meter groß werden. Und die kommt wohl irgendwie auch Südostasien irgendwie vor und ist da wohl so auch so gigantisch.
Genau. Auf den ersten Blick würde man gar nicht denken, dass das eine Orchidee ist, ehrlich gesagt.
Wahrscheinlich.
Absolut nicht.
Ja, du kennst die sicherlich.
Mein Chef, der war vor 2 Wochen auf Malaysia an Geschäftsreise und der hat mir ein Bild gezeigt, wie er nämlich vor der Tiger-Orchidee ein Bild gemacht hat. Richtig cool, genau. Und er stand daneben und diese Orchidee ist, ja, ich würde schon sagen, so zwischen 2 und 3 Meter groß. Es ist echt ein riesiges Monstrum. Und eben, wenn man davor steht, also wenn man die Blüte sich anschaut, dann weiß man, okay, oder als Kenner kann man es dann erkennen, dass es eine Orchideenblüte ist. Aber wenn man einfach nur so die Pflanzentriebe angucken würde, würde man denken, okay, das ist halt irgendeine tropische Pflanze oder sowas und geht dann halt auch nicht davon aus, dass es einfach so eine terrestrisch wachsende Orchidee ist, die so groß werden kann. Das ist richtig abgefahren.
Voll. Spannend. Ja, die muss ja echt toll sein irgendwie. Siehst du, dein Chef.
In Zürich im Botanischen Garten, da blüht sogar gerade auch wieder die Tiger-Orchidee. Die haben dort auch eine im Botanischen Garten im Tropenhaus ausgestellt. Genau.
Oh, wirklich? Ja. Und die blüht aber auch ein bisschen länger? Also ist jetzt nicht nur wie eine Nacht, also wie hier die Königin der Nacht?
Genau, ja. Die blüht glücklicherweise ein bisschen länger. Also man hat auch, also die Zuschauer oder beziehungsweise die Zuhörer, falls sie jetzt eben nach Zürich reisen möchten, da hat man auf jeden Fall ein bisschen länger was davon. Ich kann jetzt leider nicht genau sagen, in welchem Zeitraum die jedes Jahr blüht. Mhm. Aber genau so botanische Gärten, die, ich sag mal, die schreiben das dann meistens auch aus, irgendwie auf der Internetseite oder irgendwie sowas, mhm, wenn die jetzt gerade wie eine Besonderheit am Blühen, ja, ist, da kann man auf jeden Fall mal nachgucken. Das, ja, stimmt.
Felix, welche besonderen oder kuriosen Orchideen fallen dir denn noch so ein?
Genau, also neben dieser Affengesichts-Orchidee gibt es echt noch ein paar andere spannende Orchideen, muss ich sagen. Zum Beispiel gibt es auch die Flying Duck-Orchidee. In Australien kommt die natürlich vor. Und also Sie als Zuhörer können da gerne mal Ihr Handy schnappen und googeln und einfach Flying Duck-Orchidee eingeben, weil die sieht einfach wirklich aus wie eine kleine fliegende Ente. Es ist so spannend. Und es ist wirklich eine kleine, süße, putzige Orchidee, muss ich sagen, die ich auch immer wieder gerne angucke. Genau sowas zum Beispiel. Dann gibt es aber auch verschiedene Orchideen, die sehr, sehr intensive Düfte haben. Wir haben zum Beispiel bei uns im Orchideenbestand eine Lykaste, die nach Zimt riecht. Sehr verrückt. Oder Stanophen-Orchideen, die haben verschiedenen Schokoladenduft, dass sie dann zum Beispiel so nach weißer geschmolzener Schokolade riechen. Aber dann zum Beispiel auch wiederum die Bulbophyllum phalaenopsis, die riecht nach Aas, also die hat dann wiederum zum Beispiel so verschiedene Aasbestäuber, also mit Fliegen. Also es kann nicht nur lecker riechen, es kann auch nicht so schön riechen. Es kommt dann immer so ein bisschen auf die Bestäuber drauf an, was die Orchidee braucht. Oder jetzt vom Wuchs her zum Beispiel noch die Maxillaria sanguine, die sieht einfach so aus wie ein Gras. Also man würde denken, wenn die jetzt so im Topf steht, dass es einfach irgendein Gras ist, was man da hat, aber was auch zur Orchidee gehört. Und sie hat halt auch dementsprechend dann eine sehr kleine Blüte. Genau, es ist wirklich sehr, sehr interessant, wie breit diese Orchideen gefächert sind und was für spezielle Orchideen da es einfach gibt.
Sag mal, wie alt sind eigentlich eure Orchideen, die ihr so in eurer Sammlung habt?
Also unsere älteste Orchidee ist tatsächlich so zwischen 50 und 60 Jahre alt, was schon ein ganz stolzes Alter ist, muss ich sagen.
Ja.
Deswegen, also schon lange vor meinem Antritt war die hier auf der Insel und wurde im Prinzip dann immer von Generation zu Generation weiter übergeben. Und es können im Allgemeinen Orchideen auch wirklich sehr alt werden. So ist es nicht. Mit der richtigen Pflege und auch, also wenn es die richtige Pflege, den richtigen Standort, die richtigen Bedingungen hat, kann eine Orchidee tatsächlich mehrere Jahrzehnte alt werden. Auch im Naturstandort und sowas. Also da kann man dann immer wieder Orchideen entdecken, die dann, wenn man diesen genetische Untersuchung macht, wie alt die dann eigentlich schon sind. Ja, sehr interessant.
Na, spannend. Also wenn man sich gut anstrengt, dann kann die einen schon so das ganze Leben auch begleiten.
Auf jeden Fall.
Ich das hier so raushöre, ne? Ja.
Auf jeden Fall, ja.
Cool.
Ich hatte auch schon das Vergnügen, dieses Jahr auf der Orchideenschau mit manchen Leuten zu reden, die gesagt haben, sie haben schon eine Orchidee von ihrer Großmutter zum Beispiel übernommen oder sowas. Genau, also es wurde dann auch schon in der Familie im Prinzip in mehreren Generationen weiter übergeben, fand ich auch sehr interessant.
Ja, toll, ne? Das wird man den Dingern gar nicht so ansehen. Dadurch, dass die ja doch immer so recht, so in ihrer Art ja doch jetzt nicht so riesig, riesig jetzt so werden, ne?
Mhm.
Sondern ihre Form meistens so behalten, ja.
Genau. Es ist halt dann meistens so, oder also je nachdem, es gibt im Prinzip zwei unterschiedliche Wachsformen von Orchideen, kann man sagen. Und zwar nennt man das einmal monopodial und einmal symbiopodial. Das ist monopodial sind zum Beispiel Phalaenopsis und Vandas, weil die einfach nach oben immer weiter wachsen. Also wenn die genügend Platz und genügend Licht und Nährstoffe und Wasser bekommen, dann schieben die einfach immer weiter an der Triebspitze immer neue Blätter und können so im Prinzip ganz, ganz lange werden.
Mhm.
Und die Sympodial, die machen zum Beispiel Neutriebe, die bilden dann neue Bulben aus. Also es gibt eben auch Orchideen, die so Bulben ausbilden, die dann teilweise eine Ruhephase haben und die machen dann zum Beispiel jedes Jahr ein paar Neutriebe und dann, wenn dieser Neutrieb ausgewachsen ist und die Blüte verblüht ist, daraus bildet sich dann eine Bulbe und so verjüngt die sich dann in einer gewissen Art und Weise immer von selber.
Ich glaube, wir können wahrscheinlich hier noch stundenlang irgendwie über Orchideen reden und die würde wahrscheinlich auch noch ganz viel dazu einfallen. Aber ich glaube, wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Folge angelangt. Aber du hast vielleicht hast du doch noch den ein oder anderen wichtigen Ratschlag für unsere Hörer. Dann hättest du, wäre das jetzt mal der Moment, dass du es loswerden kannst.
Auf jeden Fall. Ja, also ich kann Ihnen als Hörer auf jeden Fall einfach mitgeben, dass sie keine Angst vor Orchideen haben müssen.
Ganz wichtiger Ratschlag.
Genau. Es ist einfach eine schöne Zimmerpflanze, finde ich. Man muss denen einfach mal die Chance geben, sich einfach mal ein bisschen ausprobieren. Natürlich, was ich empfehlen kann, sich einfach gut zu informieren über die Orchideen, eben einfach dann im Internet nachzugucken, die Beschreibungen durchzulesen, auch einfach ein bisschen auszuprobieren, irgendwie mit dem Standort, mit dem Gießen, mit dem Düngen, dass man einfach auch für sich zu Hause, weil jedes Haus, jedes Fenster, jedes Zimmer ist einfach anders, dass man da sich einfach mal ein bisschen ausprobiert. Und genau, wie gesagt, man kann inzwischen richtig, richtig viel Lektüre im Internet nachlesen, aber auch Fachlektüre in Büchern und so weiter. Deswegen kann ich Ihnen als Zuhörer einfach mitgeben, probieren Sie es mal aus, kaufen Sie sich eine Orchidee, eine Phalaenopsis. Wenn Sie Spaß daran haben, dann vielleicht mal eine Dendrobie, eine Cattleya, eine Cymbidium, wie auch immer. Und genau, vielleicht konnte ich Sie so ein bisschen begeistern, mal ein bisschen in diese Orchideenwelt zu schnuppern.
Unbedingt. Felix, vielen lieben Dank dafür.
Gerne.
Das war ganz toll. Also ich habe jetzt richtig viel Neues irgendwie gelernt und ich habe jetzt mal wieder richtig Bock mal bekommen, irgendwie auch mal zu so einer Orchideenschau mal zu gehen.
Cool.
Das mal anzugucken.
Das
da gucke ich doch mal nächstes Jahr bei euch vorbei. Ja.
Sehr schön. Herzlich willkommen.
Danke. Ja, also macht's gut.
Ciao. Schönen Tag.
Also mein Fazit der Folge, Orchideen sind facettenreicher, als ich gedacht habe. Ich hoffe, euch ging es da ähnlich. Und bevor ihr gleich die bizarren Orchideenblüten im Internet nachschaut, vergesst nicht, vorher noch unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und dann sage ich Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Eure Carina.